Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Willkommen, Michel Friedmann. Wir haben heute eine Premiere, die erste Live-Aufzeichnung eines Podcasts, nämlich den Podcast Zukunft Denken. Und dieser Podcast von Tachles hat begonnen im Frühjahr 2020. Und zwar geht er zurück auf einen Text von Ihnen, in dem Sie sich Gedanken gemacht haben, unmittelbar zu Beginn der Pandemie, wie denn die Selektion, die Triage, die damals vor allem in Deutschland diskutiert wurde, der Patienten durchgeführt und ethisch hinterfragt werden soll. Sie war die erste Stimme, die das angesprochen haben. Ich weiß nicht, erinnern Sie sich noch daran, an diesen Text, weil er hat für sehr viel Aufsehen in Deutschland gesorgt?
Also ich erinnere mich an diesen Text konkret nicht mehr. Das ist jetzt doch auch viele Jahre her. Aber ich glaube, dass was wir erlebt haben, nämlich was es wirklich bedeutet, wenn die menschliche Katastrophe des Sterbens und des Todes vor der Tür steht, und zwar ganz beliebig. Also wir gemerkt haben auch in der Schweiz, aber wo auch immer, vor allen Dingen die jüngeren Generationen, dass die Vorstellung, wir könnten Kontrolle haben und wir könnten durch Organisationspläne wie Krankenhäuser, Notfallpläne, alles in den Griff bekommen, mit der Covid-Phase zu einer großen, ich glaube schon, Erschütterung dieser Vorstellungen der Kontrolle des Lebens, der Kontrolle des Organisierten, der Gemeinschaft, für die Fälle, wenn, dass wir erlebt haben, dass das alles Makulatur ist. Wir haben einen maximalen Kontrollverlust erlebt, sowohl als Individuen. Das Tückische an Covid oder an solchen Krankheitsfragen ist ja, dass es so unsichtbar ist. Das bringt einen zweiten, gestärkten Kontrollverlust mit. Also die Angst ist überall und man misstraut plötzlich jeden Menschen, auch das ist in einer demokratischen Gesellschaft, die ja eigentlich die Kontaktsuche mit Menschen, ob jetzt hier heute Abend oder im Kino oder im Restaurant oder auch zu Hause, auch im Büro, als Conditio sine qua non des modernen sozialen Lebens kennt, der Zusammenbruch auch dieser Gewohnheiten hin zu einem wirklichen Misstrauen, und zwar abstrakt, also gar nicht konkret, sondern jeder und jede könnte meinen Tod provozieren durch Ansteckung, waren Momente, in denen wir spürten, und ich denke auch hoffentlich weiter spüren, dass wir zwar viel alles so weit wie es geht organisieren, kontrollieren können, aber letztendlich wir als Menschen den Kontrollverlust eigentlich als grundlegende Erfahrung haben. So, und jetzt kommen wir zu dieser Triage. Dadurch entstand auch ein Stau der medizinischen Systeme, der Hilfemöglichkeiten. Viel zu viele Menschen standen kurz vor dem Tod in den Intensivstationen und Ärzte waren kurz davor. In Italien waren sie mittendrin, in New York waren sie mittendrin, aber jedenfalls in Deutschland war es immer kurz davor, dass Ärzte haben entscheiden müssen, welches Leben sie retten und welches Leben deswegen nicht gerettet wird. Und ich glaube, dass das die absolute, maximale Provokation des ärztlichen Berufes ist, dass er selbst oder sie selbst wird entscheiden müssen, dieser Patient ja und deswegen kann ich den anderen nicht mehr behandeln und deswegen könnte, weil ich ihn nicht behandelt habe, dieser Mensch sterben. So, und das ist ein gesellschaftspolitisches Phänomen, denn wir gehen davon aus, dass alle Menschen gleich sind. Das heißt, alle Menschen sind einzigartig und haben auch im Sinne der Behandlung nicht durch Kriterien welcher Art auch immer ein Privileg gegenüber den anderen zu haben. Und das heißt, in dieser Frage steckt die ganz große politiktheoretische, aber auch philosophische Frage drinnen. Gibt es also dann doch, was man Selektion nennt, Kriterien, die darüber hinausgehen sollten? Nun sind diese Kriterien in der Medizin zwar formuliert worden, aber man muss sich vorstellen, in einer so aufgeregten, aufgepumpten, voller Angst eines jeden einzelnen gespeisten Zeit, wo sowieso schon sehr viele Menschen auch auf diesen Intensivstationen gestorben sind. Wir hatten kein Vakzin, sondern die Menschen starben. die alten Menschen vor allen Dingen starben. Muss man sich also vorstellen, dass Menschen jetzt auch noch die Angst bekommen. Sie kommen in die Klinik, aber sie kommen entweder zu spät oder sie kommen mit Vorerkrankungen oder sie kommen mit anderen Dingen, wo sie dann die medizinische Hilfe nicht bekommen. Ich glaube, das war eine und ist aber, wenn man das in Afrika überlebt, in anderen Kontinenten, dann ist das eine Erfahrung, die wir in den reichen, kapitalistischen Ländern, demokratischen Ländern erlebt haben, was wir immer eigentlich verdrängt haben oder projiziert haben in die arme Welt. Und plötzlich war die reiche Welt auch arm. Und das sind Erfahrungen, die sehr schnell wieder verdrängt sind, leider. Was mir übrig bleibt davon, ist der nicht lösliche Konflikt. Die Triage ist das klassische Dilemma in der Philosophie. Es ist eine Lose-Lose-Situation. Andererseits formulieren wir sie, und das ist mein letzter Gedanke, dass es dann doch eine Win-Lose-Situation ist, weil man gehofft hat, in etwas weniger kranken Patienten oder einen Patienten mit nicht solchen Vorerkrankungen oder einen jüngeren Patienten zu retten. Aber noch einmal, nach unserer Vorstellung der Menschenrechte, die Würde des Menschen ist unantastbar und damit dem Diskriminierungsverbot dürften solche Kriterien nie eine Rolle spielen, wenn es um das Retten von Leben geht.
Die Würde des Menschen ist unantastbar, ein Verfassungsgrundsatz in der deutschen Bundesverfassung, also in der deutschen Verfassung. Wir haben den Abend von heute Freiheit und ihre Feinde eigentlich in Anlehnung an das Buch von Karl Popper, dem britischen Philosophen, gestellt, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Wir haben so das Stichwort Krise und Ethik. Die Pandemie war ein erstes Beispiel, eine erste sozusagen Herausforderung.
Alle Länder haben sich als Demokratien auf der Grundlage der Menschenrechte und der Aufklärung definiert und definieren sich nach wie vor so. Das ist der Grund, warum eine illiberale Demokratie wie in Ungarn eben keine Demokratie ist. Die Frage, dass die Menschenrechte und die Aufklärung uns begleitet haben als geistige und ethische Voraussetzung der Demokratien der Modernen, ist schon etwas ganz Besonderes, weil der Begriff der Demokratie war auch schon vor dieser Zeit verwendet worden. Da ging es um Freiheit, aber nicht mehr um Gleichheit. Also die Kriterienerweiterung bis hin zu den Menschenrechten, was eine bis heute unglaublich revolutionäre Denkarbeit ist, dass alle Menschen gleich sind, wurde gedacht in einer Zeit, wo die Sklaverei noch da war, wo die Stände noch da waren, wo die Höfe noch da waren, also wo die Hierarchien zwischen Menschen Alltag war. In dieser Zeit denken Menschen, das ist eigentlich etwas, was nicht stimmen kann. Und ich betone das nur, weil alles, worüber wir jetzt reden, basiert auf dieser Definition, die wir in der modernen zur Demokratie haben. Und da sind die Feinde besonders motiviert, unser Menschenbild anzugreifen und auch die Teilung der Macht, die Freiheit der Kunst, die Freiheit der Wissenschaft. Wissenschaft ist eines der Dinge, die momentan am meisten angegriffen werden, weil die Lüge soll die Wahrheit werden. Und deswegen nochmal die Klarstellung, damit wir auch einen definitorischen Raum haben. Ich spreche von der modernen Demokratie.
Das werden wir nachher noch vertiefen anhand von einigen Beispielen. Ich möchte mal kurz nicht über die Feinde, sondern über die Freiheit sprechen, weil die muss man auch definieren. Karl Popper sagt, wir müssen für unsere Freiheit planen und nicht nur für unsere Sicherheit. Wenn, dann kann nur die Freiheit unsere Sicherheit noch sicherer machen. Das ist ja im heutigen Diskurs auch des Krieges nochmals eine große Fragestellung. Ich meine, die Philosophen wie Sie haben es einfach, Freiheit zu definieren, aber in der Realität ist es dann schwieriger.
Also, es gibt andere Zitate noch von amerikanischen Präsidenten vor 150 Jahren, die auch sagen, zu viel Sicherheit erstickt die Freiheit. Freiheit ohne Sicherheit löst sich auf. Es gibt auch da, das sage ich nicht nur als Philosoph, sondern auch als jemand, der ja Jurist ist, es gibt das Spannungsfeld der Grundrechte, aber alle Grundrechte beziehen sich auf die Menschenrechte. Freiheit und Sicherheit haben auf jeden Fall ein Spannungsfeld, wo es überhaupt keine Freiheit mehr gibt, aber ein Maximum an Sicherheit. Jetzt ist die Frage, für wen? In dem Fall für den Staat ist in China. Das heißt, der beobachtete Mensch bis hin in die Intimsphären von Toiletten, aber sonst im öffentlichen Raum überall nachtrackbar, führt dazu, dass nicht der Bürger ein Maximum an Sicherheit hat, das ist nämlich die dritte Perspektive, die wir einführen wollen, sondern eine diktatorische Macht. Sie hat die Sicherheit, dass sie jeden Bürger und jede Bürgerin auf Schritt und Tritt erfasst. Und sollte der Bürger und die Bürgerin auf die Idee kommen, den Staat oder die Staatsführung zu kritisieren, hat der Staat die maximale Sicherheit, das sofort zu erkennen und zu sanktionieren. Wir reden jetzt im Verhältnis der Bürger und des Staates in der Frage der Freiheit und der Sicherheit. Da muss erstmal festgestellt werden, in der modernen, ist der Bürger ein Subjekt und kein Objekt mehr im Verhältnis zur Staatsmacht. Das verändert ganz grundsätzlich auch die Machtmöglichkeiten, aber auch die Verteidigungsmöglichkeiten des Bürgers. Denn als Subjekt darf sich jetzt der Bürger gegen staatliche Interventionen wehren. Beispiel, ich bekomme einen Strafzettel in Frankfurt, ich gehe zu einem Verwaltungsgericht. Man muss sich das schon mal vorstellen, wie weit wir in dem Fall den Staat nicht die Macht über uns lassen und über, wenn er Entscheidungen trifft. Worüber wir reden, ist im Prinzip das gesamte Strafrecht. Also wir haben die Freiheit und dann denkt sich jemand, ich habe die Freiheit beispielsweise, jemanden die Tasche zu klauen oder jemanden zu schlagen. Das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Und damit das nicht stattfindet, einigt man sich in einem Parlament. Wir haben Strafgesetze, das sind alles Einschränkungen der Freiheit übrigens. Jedes Gesetz schränkt meine Freiheit ein, vor allem Strafgesetze, aber auch im Verwaltungs- und Verfassungsrecht. Also die Frage der Einschränkung der Freiheit ist nichts Neues, sondern ist konstitutiv eine Verhandlung zwischen Parlament, Regierung und Volk. Wir sehen übrigens, dass die Einschränkungen sich verändern, beispielsweise die Strafbarkeit der Homosexualität, noch in den 70er Jahren auch in Deutschland mit damals noch Zuchthaus, heute eine Emanzipation. Warum? Weil das eine Diskriminierung von einer Menschengruppe ist. Wie Menschen lieben wollen, ist keine Angelegenheit einer staatlichen Intervention. Aber sie haben immer ethische und moralische Kategorien in Gesellschaften, die in die eine oder in die andere Seite geht. Wir erleben gerade jetzt in den autoritären oder rechtsradikalen Teilen Europas, das war in Polen noch unter der PiS besonders stark, aber in Ungarn haben wir das, in Amerika im Wahlkampf haben wir das jetzt auch. Homosexualität ist wieder nicht normal, ist etwas, was man bestrafen soll. Wir sehen aber, dass das Strafrecht oder die Freiheit des Menschen sich immer noch und wieder in Lebensfragen einmischt, wo dann aber in Demokratien, die sich der Aufgabe stellen, sich mehr und mehr auflösen. Dasselbe ist die gleichgeschlechtliche Ehe. Auch das sind Gesetze. Man kann also sagen, wir haben eine Tendenz gehabt in den letzten 2, 3 Jahrzehnten des emanzipativen Weges von Gesellschaften, die sich mehr und mehr auch hier in dem Teil, nehmen wir an, 30% wären der Meinung, was auch immer, sich davon lösen und den Menschen deutlich mehr Freiheit schenken. Umgekehrt geht es auch.
Und nun kann man sagen, diese Öffnungstendenzen der letzten Jahrzehnte, diese Freiheitsrechte, die immer neu, stärker, positiver definiert wurden, haben auch zu einer Gegenbewegung geführt, was wir eben heute die Feinde der offenen Gesellschaft nennen. Ich würde gerne, bevor wir eintauchen in die verschiedenen Themen, fragen, was hat sich eigentlich im Großen, im Big Picture verändert nach Ihrer Meinung?
Also erstens haben Sie ja jetzt einen Begriff zu meinen Äußerungen gemacht, die Gesellschaft hätte sich also im Positiven verändert. Das ist eine Wertung, die man auch umgekehrt formulieren kann. Und wir wollen ja hier heute auch ein bisschen diese Dialektik zu Worte kommen lassen und nicht nur unsere eigenen Positionierungen. Was in der Tat viele für positiv empfunden haben, haben beispielsweise Menschen mit einem starken christlichen Glauben, vor allen Dingen katholischen Glauben, aber auch genauso Muslime und sehr gläubige Juden als etwas extrem Negatives empfunden. Weil nach ihrem Glauben ist Homosexualität etwas, was nicht gewollt ist. Wir haben ein zweites Stichwort. Frauen haben völlig zu Recht den emanzipativen Weg beim Thema Kinder bekommen, angefangen und haben das Thema Abtreibung, was ein kriminalisiertes Thema war, versucht, erstens zu entkriminalisieren und vor allen Dingen haben das ja Männer entschieden, die zwar beteiligt waren an der Schwangerschaft, aber sich dann ihre Hände in Unschuld gewaschen haben und die Frauen meist dann allein gelassen haben, die wiederum, weil es kriminalisiert war, dann zu Kurpfuscher gehen mussten. Und viele Frauen sind daran krank geworden und sogar gestorben. Also man kann jetzt sagen, in Ihrem und in meinem Sinne, dieser emanzipative Prozess ist auch ein emanzipativer Prozess zwischen Mann und Frau und den vorgegebenen Rollen. Und gleichzeitig sehen wir, wie politisch das zu einem großen Thema in Polen, in Ungarn, aber auch wieder in Amerika geworden ist.
Jetzt würde ich gerne nur kurz unterbrechen, weil ich glaube, die positive Konnotation habe ich gar nicht als Meinung oder persönlich gemeint, sondern aus verfassungstheoretischer Sicht kommt der Staat einer Entwicklung nach, die ja festgeschrieben ist, also die Freiheitsrechte, die er selbst vorgibt. Und nun kommen, und da sage ich, das sind die Gegner der offenen Gesellschaft, diejenigen, sei es religiös oder anders konnotiert, die das zurückbinden wollen. Am stärksten sehen wir das natürlich in Amerika gerade.
Sie haben aber einen wichtigen Punkt gerade gesagt. Die Verfassung ist das eine, aber wie letztendlich Gesellschaften dann doch politisch und politisch im weitesten Sinne entscheiden. Also im Sinne des Konservativen, des Reaktionären, was wir progressiv nennen. Das ist ja das, was Gesellschaft verhandelt. Und was Gesellschaft verhandelt, nennen wir übrigens auch Demokratie. Und je mehr Gesellschaft verhandelt, desto mehr würde ich sagen, es ist eine lebendige Demokratie. Die Frage, die sich aber dabei stellt, ist, diskutieren wir und verhandeln wir auf dem Boden dessen, was ich vorhin als eine Grundlage der Grundlage definiere? Und zwar Menschenrechte der Modernen oder diskutieren wir es auf diesem oberflächlichen Bereich, wie ist der Zeitgeist, wo sind auch gesellschaftliche Gruppen, wir nannten gerade Religionsgruppen, es können andere Gruppen sein, die sich in diesen Prozess einrichten und wie verschieben sich Mehrheiten im Diskurs. All das ist soweit in Ordnung, solange es die Grundlage ist. Nicht berührt. Und auch Verfassungsgerichte sind Zeitgeist. Und deswegen waren viele Dinge, wo noch das Bundesverfassungsgericht in Deutschland, aber auch andere Gerichte entschieden haben, konservativ konnotiert oder progressiv konnotiert. Und wir sehen ja, dass die Besetzung von Verfassungsgericht, die nach den modernen Demokratien das allerletzte Wort haben. Das finde ich übrigens ganz spannend. Daran nage ich noch, auch als Jurist. Denn diese Verfassungsrichterinnen werden ja nicht gewählt vom Volk, sondern sie werden bestimmt, in unserem Fall vom Bundesrat und vom Bundestag. Aber sie sind ja eigentlich so ein paar Menschen, 10, 12, 13, je nachdem, wie die Verfassungskammern beschlossen werden. Und sie sind stärker in ihrer Letztentscheidung als ein Parlament. So, dieses Korrektiv ist wie kein Mensch objektiv oder neutral. Juristen nennen sich gerne so, Journalisten übrigens auch. Wir sind Menschen, also wir sind nie nur bestimmt durch den Geist der Gesetze, sondern auch, wie sind wir erzogen, in welcher Kultur sind wir erzogen, welche Narrative prägen uns, auch welche Dissoziationen und Assoziationen haben wir. Ich sage das deswegen, weil das ist ja das Wunderbare dann doch wieder an der Demokratie, sie bildet sich nicht ein, dass sie ohne Zweifel und zweifelsfrei entscheidet. Nur in der Diktatur glaubt der Diktator, er hat immer recht. Wir in der Demokratie zweifeln. Und das finde ich etwas sehr Wichtiges. Die Diktatur ist ein Ausrufezeichen. Die Demokratie ist per Definition immer ein Fragezeichen.
Und genau diese Demokratien sind unter Druck seit einigen Jahren. Die Demokratiequalität geht zurück. Wir haben seit ein paar Jahren die Begriffe, die wir immer wieder hören. Es gibt eine liberale Demokratie, auf einmal gibt es autokratische Demokratien. Und daher nochmals zurück zur Frage, was hat sich im Großen eigentlich geändert? Wieso sind wir dahin gekommen, wo wir jetzt sind?
Also wir bewegen uns, so meine Interpretation, an zwei erodierenden Punkten der Demokratie. Das eine sind diejenigen, die ganz klipp und klar sagen, wir wollen die Demokratie, wie wir sie jetzt leben, nicht mehr. Wir wollen zwar, dass das Volk entscheidet, das ist aber dann die Mehrheit, dagegen ist a priori nichts zu sagen. In der modernen Demokratie aber gibt es den Minderheitenschutz. Die das sagen, wollen aber keinen Minderheitenschutz. Sie haben Recht und entweder leben alle danach oder die danach nicht leben, werden spüren, wie hart diese Macht sein wird. Dies gibt es in verschiedenen Dispositionen zu diesem Erodieren des Demokratischen gehört, dass diese Parteien und Organisationen die Angst der Menschen wahrnehmen, aufnehmen. Aber im Gegensatz zu einer demokratischen Partei, die das jedenfalls nicht zündelt und steigert, machen autokratische Parteien aus dieser Angst ein großes Feuer und schütten, um dieses Feuer größer werden zu lassen, andere Angstelemente rein. Zum Beispiel die Angst vor dem Fremden, die Angst vor dem Anderen, die Angst vor wem auch immer, der, wenn der noch lebt, jedenfalls bei mir lebt, diese Angst berechtigt werden ließe, was sie nicht stimmt. Also muss der andere weg. Der andere muss aus meinem Blickfeld heraus. Das heißt, man spielt mit noch mehr Angstelementen, um dann zu sagen, ich kümmere mich um euch. Ich kümmere mich darum, dass die anderen weg sind. Ich kümmere mich darum, dass die, die anders denken, auch weg sind. Ich kümmere mich darum und bringt eine Imagination von, wenn ich die wähle, dann habe ich keinen Grund mehr zur Angst. Ich will das nochmal betonen. Demokratische Parteien würden das nicht machen. Und wenn sie es machen, kommen sie untereinander in Konflikten. Und man könnte das jetzt als die Stärke des Demokraten sehen, dass er trotz all dem nicht in die Versuchung zurückfällt, wie in früheren Zeiträumen, sich zu entzerren von der Verantwortung und sie anderen aufzubürden. Gleichzeitig ist aber das auch die Schwäche. Weil wenn sie in diesen Raum hineinrufen, ich kümmere mich um eure Angst, und diese Weicheier, die dann auch noch über Monate und Jahre diskutieren und eure Angst wächst und sie nehmen sie nicht ernst genug. Wir wissen, warum ihr Angst habt. Die Demokratie ist zu einer Quatschbude geworden und schuld an eurer Angst sind die Eliten. Wahnsinn, die Eliten und die, die das sagen, gehören zur Elite. Also in Deutschland sind das alles Akademiker. Trump ist nun kein armer Mann gewesen. Und trotzdem glauben die Leute, dass ich zum Volk spreche. Und wir sorgen dafür, indem wir eine autoritäre, harte Gesellschaft bauen. Und die Menschen ahnen nicht, dass autoritäre Gesellschaften am Anfang die Sündenböcke rausschmeißt. Aber wenn etwas erstmal autoritär geworden ist, wird hier jeder in diesem Raum rausgehen in eine autoritäre Welt und wird sehr schnell merken, auch mein Sauerstoff wird abgeschnitten. An diesem Punkt haben wir das eine. Die andere Seite ist, wissen denn Demokraten wirklich noch, wenn sie sagen, ich bin Demokrat oder Demokratin, wovon sie reden? Und sind sie genauso leidenschaftlich für ihre demokratischen Prinzipien wie die Antidemokraten für ihre? Schaffen wir dieselbe Energie in diesem Raum, wie wenn ich jetzt in einem Raum wäre, wo eine autoritäre Partei säße mit ihren Anhängern? Wenn wir jetzt über Demokratie reden, sind wir verzweifelte Demokraten, zweifelnde Demokraten, dekadente Demokraten, gleichgültige Demokraten. Also ich merke, die Demokratie wird angegriffen, aber Netflix macht Spaß. Und ich sage das sehr offen, ich glaube, dass die Krise der Demokratie zu einem Misserfolg der Demokratie, wenn man das wiederum historisch sieht, geworden ist, immer dann, wenn der Angriff stattfindet, der oft bei 20-30% noch im Demokratischen hängt, aber die 70%, die sich ja als die Mehrheit fühlen, nicht aktiv werden. Und wenn dann eben nur noch ein Teil von den 70% aktiv sind, ist das, was der Mensch ist, nämlich Opportunismus, schnell gegeben. Und die restlichen 21% entstehen dann auch noch in irgendeiner Art von Koalition nach dem Motto, aber alle sind auch demokratisch gewählt. Ich sage sehr offen, dass eine nicht demokratische Partei des Hasses zwar demokratisch gewählt ist, aber deswegen noch keine demokratische Partei ist.
Okay, und das ist ein Diskurs, der in Deutschland sehr stark geführt wird. Ich wollte kurz nochmals auf den Begriff demokratische Partei eingehen, weil man kann das ja, also die AfD müsste ja eigentlich auch eine demokratische Partei sein, weil sie erfüllen alle Kriterien. Sie benennen sie aber als nicht demokratische Partei und vielleicht können Sie uns das hier in der Schweiz mal erklären. Was ist jetzt daran nicht demokratisch, nur weil die eine andere Meinung vertreten?
Wir sind hier wieder bei, und das wird jetzt genau im Prüffall dann doch sehr spannend. Die Parteien, alle, die in der Modernen, auch in Frankreich und anderswo momentan unterwegs sind, haben natürlich von Top-Juristen, die auch Menschenfeinde sein können, Parteiprogramme so formuliert, dass sie jegliche Prüfung Bestandteil. Deswegen müssen momentan Verfassungsschutzämter und andere, die daran arbeiten, sehr akribisch die Aussagen, die Handlungen und die Unterstützungen derer, die in den Parteispitzen sind, zusammenführen und analysieren, um daraus herauszuarbeiten, dass die Ideologie, die im Alltag in solchen Versammlungen oder in engen Kreisen oder sonst wo formuliert werden, der Verfassung nicht entspricht. Nun schafft die Demokratie sich sogar an die Grenze der Abschaffbarkeit, indem beispielsweise in Deutschland verlangt wird, dass das, was jetzt zusammengetragen wird und aber nur verbal formuliert wird, nicht zu einem Parteienverbot passen darf. Auch das ist die Demokratie. Eine Partei zu verbieten, ist so ungefähr der allerletzte Punkt, wie wir das nennen, der Moment des letzten Momentes, die Ultima Ratio, weil das ja auch sehr schnell missbraucht werden kann. Also muss noch geprüft werden, ob diese Partei und ihre Funktionäre aktiv die demokratische Grundordnung vernichten wollen. Wir haben in der Bundesrepublik beispielsweise durch eine sehr akribische Leistung des Verfassungsschutzes und der Länderverfassungsschützer mittlerweile von Gerichten überprüft, mehrere AfD-Landesverbände, die man heute als gesichert, rechtsextrem und verfassungswidrig bezeichnen darf. Herrn Höcke darf man als Faschist bezeichnen. Auch das ist von obersten Gerichten nachkontrolliert worden. Was noch fehlt, ist der Nachweis der aktiven Betätigung. Wenn die Verfassungsämter das nicht hinkriegen, dann wird diese Partei weiter im Rahmen der deutschen Parteienlandschaft ihre Arbeit weitermachen können, bis hin zur Exekutivgewalt. Aber wenn es dann doch zu dem Punkt kommt, dass das Material gesammelt wird, dann wird es einen Verbotsantrag geben, und zwar unabhängig davon, wie viel Prozent der Bevölkerung, auch das ist wichtig, die wählen, weil die Debatte kennt jeder. Erst sind es zu wenige, die sie wählen, um sie zu verbieten, dann sind es zu viele, die gewählt haben, um sie zu verbieten. Jedenfalls das deutsche Recht hat eine Trennung zwischen der Anerkenntnis von Wähler und Wählerinnen und der wehrhaften Demokratie damit abgewehrt. Und dann dauert das Verfahren juristisch auch 2, 3, 4 Jahre, bis es soweit ist. Die NPD beispielsweise ist vor ein paar Jahren als eine verfassungsfeindliche und widrige Partei eingestuft worden. Sie kann also in dem Sinne sich nicht mehr betätigen. Das Verbot wurde aber nicht ausgesprochen. Warum? Ganz einfach, weil der Europäische Gerichtshof Europa noch einmal hätte darüber prüfen müssen, ob das deutsche Gericht das richtig macht. Jetzt wird die Sache nämlich spannend. In Europa gibt es Mitgliedsländer, die viel großzügiger sind mit Rassismus, mit dem Missbrauch der Meinungsfreiheit. Und man hat Angst, dass das Verbot, das in Deutschland nach klaren Kriterien gefasst worden wäre, beim EuGH dann aufgehoben worden wäre. Also Sie sehen, die Demokratie schafft schon einen unglaublich breiten Freiheitsraum, damit die, die in diesem Freiheitsraum operieren, die Demokratie wieder abschaffen können.
Genau, und das ist ein Zitat von Ihnen. Sie haben immer wieder gesagt und geschrieben, die Demokratie kann demokratisch abgeschafft werden. Das ist genau die Situation, die wir mit der AfD haben könnten, wenn Mehrheiten geschaffen werden. Wie kann sich die wehrhafte Demokratie demokratisch vor so etwas schützen?
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur wehrhaften Demokratie. That's it. Also ich bin gern ein Handelsvertreter und klingel an jedem Türschild. Ich habe eine unglaublich sensationelle Ware anzubieten, das Grundgesetz. Die Freiheit, die Liberalität, die Gleichheit, die Suche nach Gerechtigkeit, das Angebot einer friedlichen Gesellschaft, einer Kooperationsgesellschaft, nicht einer Konfrontationsgesellschaft. Aber wenn ich mein Produkt nicht mehr anbieten kann, weil mir das kaum einer mehr abkaufen will, dann mache ich Konkurs und mein Produkt mit und Sie alle auch. Also die Demokratie braucht Demokraten und Demokratinnen. Die Demokratie hat auch nicht das Bild, ich übergebe das einer starken Kraft. Das ist wiederum das Autoritäre, was die Demokratie ja nicht will. Wir gehen vom selbstbewussten und wissenden Menschen aus, den mündigen Menschen. Dass der ein oder andere mal Menschen begegnet, auch in der eigenen Familie, wo man sich an den Kopf fasst und sagt, du bist auch ein mündiger Mensch, ist ein anderes Thema. Aber der Staat, das System, geht vom mündigen Menschen aus. Und das ist ein ganz großes Problem in der Ideengeschichte, denn der freie Mensch ist der verantwortliche Mensch. Verantwortung und Freiheit sind Zwillingsbegriffe, nicht nur in der politischen Philosophie, sondern in der Realität dieser Demokratie. Und das muss man schon sagen, mich beeindruckt dann doch, das geht eben doch nur in einem kleineren Land, wie ihre Volksbegehren mal klappen oder nicht klappen. Aber da gibt es irgendwelche Leute, das hat überhaupt nichts mit Bildung oder Einkommen zu tun, die fangen an und sagen, das gefällt mir nicht. Und daraus werden viele Leute aktiv. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Schweiz ein politisch aktives Land wäre. Sondern es heißt nur, wenn man will, können Menschen sehr viel beeinflussen. Es scheint so, als ob die neoliberalen Jahre seit den 2000er sehr konsum-, sehr kapitalistisch orientierte Jahre, Jahre der Bequemlichkeiten, Jahre, wo die Werteverschiebung immer mehr auf das Materielle ging. Eine Generation, die jetzt um 60 Jahre alt ist und deren Kinder zwischen 30 und 35 mit vielen, vielen Ausnahmen entpolitisiert hat und Demokratie auch konsumiert hat, mehr konsumiert hat, als etwas reinzugeben. Und Ihre Frage muss ich nochmal mit einer vielleicht unbefriedigenden, aber mich sehr befriedigenden Antwort begleiten. Wir können die Demokratie schützen, wenn wir, sie, ich, sie schützen. Ansonsten wird sie untergehen. Wenn es für Sie nicht mehr spannend wird oder für mich, dann ist es weg. Und dass viele nur darauf warten, dass es weg ist, ist ja sehr spannend. Wenn man jetzt geostrategisch denkt, der Präsident Chinas, Xi, der Präsident Russlands, Putin, ich nehme die Mullahs aus dem Iran hinzu, aber die haben uns ganz öffentlich ja die Kriegserklärung abgegeben vor einem Jahr. Sie haben in allen Medien erklärt, 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert der autoritären Staaten und der Untergang der Demokratien. Wir hören das alles, aber wir nehmen sie nicht ernst. Würden wir sie ernst nehmen, würden wir eben nicht so gemütlich auf Weihnachten und Schnee warten.
Es gibt noch andere Handelsvertreterinnen und Vertreter mit anderen Produkten, also nicht dem Grundgesetz. Und ein Produkt, wenn man das so sagen kann, ist eben dieser Migrationsdiskurs. Offensichtlich ist der bei vielen Leuten stärker als die Überzeugung, das Grundgesetz ist so richtig.
Dann sprechen wir von den Menschenrechten.
Von den Menschenrechten. Aber was es auch immer ist, das sind Worte, Begriffe, die ändern sich. Offensichtlich ändert sich Europa sehr stark im Moment unter diesem Migrationsdiskurs. Das haben wir in allen Ländern und die Rechte profitiert davon. Was haben wir da verpasst? Wie konnte das so weit kommen, dass wir nach all diesen Jahren der Aufklärung, der Demokratielehre und all dem, was Sie auch philosophisch jetzt untermauert haben, dass es eben bei vielen Menschen nicht angekommen ist?
Ich gehe noch mal einen Augenblick auf die Ideengeschichte zurück. Menschenrechte, Aufklärung, Humanismus, Zivilisiertheit und ich nehme jetzt einen furchtbaren Begriff in den Mund, Vernunft, Kant, sind in der Menschheitsgeschichte nicht einmal eine Mikrosekunde alt. Die Verwurzelung auch im kulturellen Gedächtnis ist extrem kurz und kämpft gegen ein kulturelles Gedächtnis, das eigentlich gewohnt ist, Führungsschaften und autoritäre Systeme, die Kirche, die Gewerkschaften, die Vereine, der Staat. Und nicht nur die Zeit ist eine sehr kurze, sondern räumlich erleben wir alle als Menschen, dass über 85% der Weltbevölkerung überhaupt nicht weiß, worüber wir hier verhandeln. Das Wort Freiheit, Gleichheit, Demokratie ist nicht bekannt. Und diese beiden Elemente führen immer wieder in unserem kulturellen Gedächtnis dazu, dass in Krisenzeiten oder in Zeiten, in denen wir gleichgültig oder gemütlich sind oder Angst haben, das Erreichte zu verlieren, teilen zu müssen, dass in solchen Zeiten dieser demokratische Grundgedanke sehr schnell schwindet oder mit Ja, Aber. Ein Aber ist Ihr Thema. Nun wissen wir, dass diese Welt, wenn wir jetzt die Grenzen alleine Europas nehmen, der letzten 1000 Jahre, und würden all diese Grenzen auf ein weißes Stück Papier zeichnen, die Schweiz gibt es ja auch noch nicht seit 1000 Jahren, würden wir feststellen, dass das Blatt Papier schwarz wird. Die Grenzen in diesem Kontinent sind so oft verschoben, dass es lächerlich ist. Die Idee der Nation übrigens ist auch eine ganz junge Idee. Übrigens auch der sesshafte Mensch ist eine junge Idee. Aber wenn man sich schon sesshaft gemacht hat, wenn man schon diese kleine Grenze mal gezeichnet hat, was mein Einfamilienhaus ist, und das dann mit einer größeren Grenze, das ist meine Gemeinde, und eine noch größere Grenze, das ist mein Land, dann hat man sofort eine Grenze zum eigenen Schutz vor denen, die kommen, aber gleichzeitig auch die Grenze des inneren Gefängnisses gezeichnet. Wir wird weitaus elementarer und das Abweichen vom Wir im inneren Gefängnis, je kleiner übrigens das Dorf ist, wo wir eine Grenze zeichnen, kennen wir alle. Der Fremde ist ja nicht nur der Flüchtling aus Afrika. Der Fremde ist der, der in die Familie kommt und plötzlich ein Schwiegersohn oder eine Schwiegertochter wird. Der Fremde ist schon der neue Lehrer in der Schule bei denen, die schon lange Lehrer und Lehrerin sind. Das heißt, der Fremde ist immer der, der jetzt kommt. Dass wir, seit wir jedenfalls sesshaft sind, den Fremden, aber auch hier in diesem Raum den anderen, eher mit Misstrauen als mit Vertrauen aufnehmen, ist eine kulturpolitische Realität der Abwehrfunktionalität des Menschen zum Überleben. Der Fremde, den man trifft in archaischen Ländern, ist jemand, der könnte alles sein. Das hat sich durch kulturelle Rassismen sehr verhärtet und verstärkt und ist übrigens auch kein Thema des westlichen oder des europäischen Kontinents, sondern aller Kontinente. Es gibt immer den Fremden, der Sündenbock-Fremde wird. Und jetzt wird die Sache dann doch komplexer. Denn in der Familie kann man doch feststellen, dass der Schwiegersohn das große Glück ist und die eigene Tochter eigentlich das Problem. Kennen Sie das? Aber wenn es jetzt um kollektive Situationen geht, ist das ja nicht mehr das Individuum, das man sieht. Also dieser eine Mensch, der jetzt in den Raum getreten ist und wir arrangieren uns und wir hören uns wenigstens mal zu, sondern im Kollektiven sind das gruppenbezogene Hassbilder. Und das sind kulturelle Hassbilder, die in der ganzen Welt übrigens unterschiedlich sind, aber das Phänomen findet statt. Nun, ohne dass ich Sie deswegen besonders aufrege und vor allem nicht in der Schweiz, muss man dann doch die Überheblichkeit des Kontinents Europas mit seiner kolonialistischen Geschichte ansprechen. Es ist noch eine Sekunde her, da war Indien britisch. Es ist eine Mikrosekunde her, da war die halbe Welt französisch kolonialisiert. Selbst Länder wie Belgien haben ihre Schiffe losgeschickt und haben kolonialisiert. Hinter dem Wort des Kolonialisierens stecken neben rein ökonomischen Interessen Verachtungsmodule. Also man ging als Europäer mit der großen Kultur, Literatur, Oper, man hatte auch Bibeln, ging man in diese Länder und verachtete diese Menschen, weil sie ja nicht so weit waren wie wir. Dass diese Menschen uns nicht angriffen, sondern wir sie, und dann die Frage der Zivilisation noch mal hätten anders denken können, konnten die Menschen damals nicht denken, weil sie ja sich vormachten, sie bringen diesen Menschen in Indien Segen. Unsere Zivilisation, besondere Kaffeeservice und Teeservice, die dann diese Menschen lernen durften, auch zu kennen, aber Gott behüte nicht, vom selben Geschirr zu trinken. Das wäre ganz schlimm gewesen. Das heißt, wir kennen eine Tradition, die übrigens mit dem Christentum beginnt. Eine Religion, die missioniert, ist eine Religion, die glaubt, sie sei das Wohl und das Heil aller Menschen. Und das darf ich sagen, weil heute Abend Trump zur Wahl steht. Die erste globale Fake News der Welt kommt nicht von Donald Trump, sondern sie kommt von der christlichen Welt, die die Welt erzählt, die Juden seien schuld am Tod von Jesus Christus. Das ist die erste globale Fake News, die beispielsweise Ihnen und mir immer noch das Vergnügen gibt, dass wir glauben, wir seien was Besonderes, weil alle uns als besonders gefährlich sehen und ein Teil davon uns immer vernichten möchte. So, und solche kulturelle Narrative gibt es zum Beispiel beim Judentum, gibt es zum Beispiel gegenüber schwarzen Menschen. Die Weißen, die glauben, dass sie überheblich sein dürfen, weil sie seien mehr und kultiviert und zivilisierter, erlauben sich dann, den schwarzen Menschen mit Verachtung zu betragen. Und die Sklaverei, um mal die totale Entrechtung noch mal anzubieten, ist so lange nicht her. Und jetzt kommen Menschen aus Ländern, und übrigens bitte nicht seit jetzt, sondern Europa ist nichts anderes als ein ununterbrochenes Migrationswesen zu uns in Krisenzeiten und sie kommen zu uns, ohne uns zu fragen, ob sie es dürfen. Es gibt wieder einen Kontrollverlust. Wir erleben 2015, 2016, 2017 einen Kontrollverlust, nicht weil die Grenzen geöffnet werden, sondern nach Schengen waren sie immer offen, sondern weil wir sie nicht geschlossen haben. Hätte aber zum Beispiel Deutschland damals, nachdem Ungarn sie rausgepresst hat, die Grenze geschlossen, wären diese hunderttausende Menschen nach Österreich und wieder zurück nach Ungarn gekommen. Und in dem damaligen auch sehr nervösen Zustand Europas wissen wir nicht, was da passiert wäre. Ein zweites möchte ich begründen. Ich möchte da jetzt nicht für die Schweiz sprechen, weil da kenne ich mich nicht aus, aber in anderen europäischen Ländern schon. Vor dieser großen Gruppe von Menschen, die geflüchtet sind, gab es Probleme mit Mieten und Wohnungen. Vorher schon gab es zu wenig Kindertagesstätten und Lehrer und Lehrerinnen. Vorher schon sprach aber Deutschland und ganz Europa, das gilt auch für die Schweiz, von der Vergreisung der Gesellschaften. Und vorher schon waren sich alle darüber einig, dass wenn sie nicht Hunderttausende, 400.000 bis 500.000 in Deutschland, bei ihnen wären das so 50.000 Menschen in die Schweiz jedes Jahr bringen, wird niemand da sein, wenn sie sich im Bett liegend leider entleeren. Und das alles konstruktiv zusammenzubringen, war nicht möglich, weil der erkennbar andere, und das ist die schwarze Hautfarbe, das ist die andere Kultur. Und ich will jetzt nicht darüber reden, was es da auch an großen Problemen gibt, wenn die Menschen kommen, was das andererseits bedeutet hat für uns. Aber jetzt komme ich wieder zu diesem naiven Sisyphos-Demokraten, der ich bin. Und ich will Ihnen das an einem anderen Beispiel sagen. Ich hatte jetzt eine Rede zu halten beim Hessischen Landtag und da saßen die Vertreter der Partei des Hasses, jedenfalls die Judenhasser der AfD da. Und am Ende der Rede habe ich mich zu Ihnen nochmal zugewendet und gesagt, Sie sind für mich jemand, auch wenn ich für Sie niemand bin. Das fiel mir nicht leicht, es fällt mir auch jetzt nicht leicht. Aber entweder sind die Menschenrechte eben unteilbar, übrigens machen wir das auch im Strafrecht. Ein 15-facher Mörder, ein Kindermörder wird aufgrund dessen in Gefängnissen bei uns so behandelt, dass seine Menschenwürde gewährleistet ist. Die Zellengröße, die Ernährung, die Idee der Resozialisierung sind alles Ideen, die wir sagen, auch wenn du das, was du tust, von mir von tiefstem verachtet wird, abgelehnt wird, kann ich nicht mehr ablehnen, dass du trotzdem ein Mensch bist. Obwohl du ein Massenmörder bist, bist du ein Mensch. Und ein Mensch steht unter dem Schutz der Menschenrechte. Und ich will nichts anderes, dass bei allem, was wir jetzt diskutieren, über Flucht, über Asyl, wir das nicht bei den Menschen, über die wir jetzt reden, vergessen. Am Ende sind die Menschen, die zu uns gekommen sind, Menschen. Und die Art und Weise, wie wir darüber reden, spricht unsere Glaub- oder Unglaubwürdigkeit ab und hat nichts mit dem zu tun, was diese Menschen getan haben, wenn sie hierher kommen. Und das ist doch die herausfordernde Prüfung, dass wir Regeln schaffen wollen, aber dabei nicht vergessen dürfen, dass wir für Menschen diese Regelung schaffen wollen, die wir entweder hier lassen oder nicht lassen. Und dass wir bei all diesen Krisen immer wieder darüber nachdenken müssen, wir haben echt die A-Punkt-Karte, weil wir das so wollen. Aber wenn es das nicht mehr gibt, haben wir auch die A-Punkt-Karte, weil es ist völlig egal, wer die ersten Gruppen sind, die diskriminiert werden. Wenn erst einmal einem Menschen die Menschenwürde abgeschafft wird, ist sie für uns alle abgeschafft. Anstrengend, aber ich finde wunderbar. Und bei allem, was am Kritischen da ist, gehen Demokratien damit am besten um. Letzte Bemerkung. Es gibt nach 1945 in Europa keine zwei Demokratien, die Krieg miteinander geführt haben. Die Demokratie ist die Friedensidee an sich. Es sind die totalitären Staaten, die Krieg führen, siehe Russland und Ukraine.
Sie haben die Kolonialgeschichte Europas erwähnt. Jetzt klopft an Europas Tür der postkoloniale Diskurs an. Ich möchte ihn jetzt gar nicht im Kontext von Israel verhandeln, sondern zuerst mal hier. Wie haben wir darauf reagiert? Wie sind wir darauf eingetreten? Wie finden Sie, hat der Diskurs uns verändert? Weil er fordert uns an allen Enden der demokratischen Parteien heraus.
Ja, und wir gehen damit nicht gut um.
Konkret?
Wir sind kollektiv nicht bereit, unsere koloniale Verantwortung zu übernehmen, bei der wir hunderttausende Menschen, also diese Länder, auf dem Gewissen haben, Millionen Menschen ausgebeutet haben, bis heute auch die Bodenschätze, jetzt etwas zivilisierter, aber letztendlich in der Diktatur, die korrupt ist, wo wir unterwegs sind, ausbeuten. Wir stehen da in einer tiefen politischen Schuld, aber wir werden keine Zukunft haben, wenn wir nicht wenigstens für uns selbst eingestehen können, dass das nicht in Ordnung war, dass das Konsequenzen haben muss. Weil wenn wir, das ist so wie im privaten Leben. Ich mache es noch leichter, wenn mein Kind etwas macht, von dem mein Kind weiß, dass während es das macht, es das eigentlich nicht machen sollte. Und ich es darauf anspreche, ist die erste Reaktion meines Kindes, habe ich nicht gemacht. Die Abwehr ist aber nicht erkenntnisreich. Erst wenn ich auch in einem Diskurs mit Ihnen, wenn ich mich daneben benommen habe, annehmen kann, weil es dann so war, verändere ich mich und Sie sich. Wir sind bei unseren kolonialen Debatten außerordentlich verschlossen, weil da ja auch unter Umständen Konsequenzen noch im Raum stehen. Also Rückgabe von gestohlenen Kunstwerken. Sie kennen das, was jüdische Kunstwerke angeht. In Zürich gibt es da, glaube ich, so ein Problem. Aber ich kenne mich nicht aus. Sie kennen das wahrscheinlich auch bei den Schweizer Banken, das herrenlose Vermögen von Juden, die ihre Nummern konnten nicht abholen konnten, weil sie leider nur Asche waren. Das ist dann so ein Problem. Ne? Dann hat man doch genossen und da müsste man jetzt was zurückgeben. Und dann, warum soll ich das jetzt zurückgeben? Namibia, Deutschland, können das ausweiten. Und so ist das mit all diesen Fragen. Aber ich komme wieder zur Vernunft, ich komme wieder zur Zivilisation. Die Vernunft macht die Erkenntnis, die wir ziehen, unumstößlich. Unsere Emotionen richten sich danach. Wir wollen das nicht, wir wehren das ab. Aber ich komme darauf zurück, die Menschheit hat sich zivilisiert in den letzten hunderten Jahren in Teilen dieser Welt. Das ist doch eine unglaubliche Ermutigung. Aber es gibt jetzt wieder diesen Kampf und das ist doch der Begriff der Lüge. Bau dir deine Welt, wie du willst. Märchenwelten, Schlaraffenlandwelten, irrationale Welten. Nein, ich will das so nicht. Mir gefällt das nicht, dass Menschen in die Schweiz kommen. Und ich will auch nicht meinen Kuchen teilen. Kommen mehr Menschen, muss ich teilen. Und Frauen sollen auch nicht gleichberechtigt sein. Arbeitskuchen auch wieder geteilt. Also am Ende reden wir in der Tat immer von Teilen. Und ich erinnere mich, dass in diesem sonst so wunderbaren Land Frauen in einem Kanton wann erst wählen durften? Ja, sie lachen. Was glauben Sie, wenn hier zum Beispiel Menschen sitzen würden aus Namibia oder aus anderen Kongo? Die würden nicht lachen. Wir würden immer noch lachen. So, und an diesem Phänomen will ich uns alle nur erinnern, wir sind auch nicht so weit, wie wir uns fühlen. Und wenn solche Probleme auf den Tisch kommen, wird das auch wieder bewusster. Diese Auseinandersetzung findet entweder statt oder sie ergibt sich doch von alleine. Schauen Sie, der demografische Wandel, das hat jetzt nichts mit Demokratie zu tun, ist ein solcher, dass wenn wir nicht in der Lage sind, junge Menschen nach welchem Land auch immer zu bringen, unsere Gesellschaften friedlich einschlafen. Gute Nacht. Das heißt also, wenn wir das alles verhandeln, und jetzt kommt die Vernunft, vergessen wir die Moral. Es ist in meinem Interesse, dass ganz bestimmte Dinge an Konflikten sich durch konstruktive Lösungen verändern. Es ist in meinem Interesse, dass die Verantwortung, die Menschen füreinander aufnehmen, das nennen wir Liebe, völlig unabhängig von ihrem Geschlecht stattfindet. Es ist in meinem Interesse, dass Menschen hierher kommen, damit wir eine Verjüngung der Gesellschaft haben, damit wir auch Menschen haben, die Arbeit übernehmen, wo wir dringend diese Menschen brauchen, die dann aber auch wieder Steuerzahler werden. Es ist in meinem Interesse, dass die Demokratie mehr wird und nicht weniger, weil damit die Lebensqualität der Menschen steigt. Es ist in meinem Interesse, dass wenn in irgendeinem Viertel Extremisten unterwegs sind oder Kriminelle, dass der Staat tut, was er zu tun hat, nämlich polizeilich und bis zum juristischen Urteil das schnell abarbeitet. Dann brauche ich aber genug Personal, die das tun, anstatt dass ich sage, dieser Staat hat keine Kontrolle mehr über die Menschen. Ich will damit einen Punkt nur einführen, der mir wichtig ist. Alles, was ich bisher argumentiere, hat bei mir einen ethischen Hintergrund, auch einen biografischen. Meine Eltern wären nicht an der Schweizer Grenze gerettet worden. Die war schön zu. Aber damit können Sie am Ende vielleicht nicht genug Menschen überzeugen. Wo Sie Menschen immer überzeugen können, ist, es ist doch in deinem Interesse. Überleg mal. Denk mal nach. Das ist meistens überzeugender, als wenn man von der Kanzel am Sonntag eine Moralpredigt hält. Wenn es aber auch im Interesse ist, dann geht es ja nicht um das Ob, sondern um das Wie. Was mittlerweile aber passiert ist, ist, dass wir auch das Ob verneiden. Das heißt, wir handeln gegen unser eigenes Interesse. Wenn wir eine antidemokratische Partei stark werden lassen, wir glauben, wir lösen Probleme, aber wir schaffen uns unsere Freiheit damit mit ab. Das will ich immer jedem zum Denken geben, der solche Parteien wählt. Glauben Sie mir, diese Parteien wollen eine autoritäre Macht. Und jeder, der sich dem im Wege stellt, wird dann lernen, wie schnell man in ein Gefängnis kommt, ohne dass ein Gericht einem schützt. Sondern das Gericht dient dann der politischen Macht. So ist das dann eben. Also Sie sind und ich nicht aktiv für Minderheiten, weil wir Minderheiten schützen allein, sondern weil wir uns damit selbst schützen.
Nun, der Populismus ist auf dem Vormarsch. Die Konspiration ist größer denn je. Verschwörungstheorien, Antisemitismus, Rassismus, alles ist auf dem Vormarsch. Und wahrscheinlich müssen Sie uns hier gar nicht davon überzeugen, demokratische, wie Sie es nennen, Parteien zu wählen, sondern viele anderen draußen in der Gesellschaft, die das eben nicht tun, die diese Werteskalen nicht teilen. Und da kommen wir langsam in Bedrängnis, weil die Mehrheitsverhältnisse ändern sich und wir sehen das heute Abend in Amerika.
Also gucken Sie, das ist doch das Besondere an der Demokratie. Wenn Menschen sie nicht mehr wollen, dann verschwindet sie. Viel Spaß. Ich liebe sie. Sie macht mir möglich, meine Klappe aufzumachen. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, sie halten mich für was auch immer, oder sie mögen mich nicht, dann ist das eben so. Aber ich gehe raus und es wartet keiner mit so einem Ohr und führt mich ab. Ich kann reisen, wohin ich will. Nach innen, nach außen, ich reise. Ich bewege mich also. Ich kann im Prinzip maximal meine Selbstbestimmung erleben. Ja, was ist das denn, ein Leben? Also es ist ja mein Leben. Mein Leben. Das bedeutet doch, so nah wie möglich diese Jahre leben zu können, ohne mich von der Fremdbestimmung bestimmen zu lassen. Also wenn ich mein Leben lang darüber nachdenken würde, was sagt Mann von mir, den ich übrigens nie begegnet bin, diesen komischen Mann, oder was werden die Nachbarn sagen, dann brauche ich doch nicht zu leben, dann kann ich Nachbar werden. Aber ich will nicht dieser Nachbar werden. Und wenn Sie das übersetzen in ein politisches Gesellschaftssystem, dann kann ich nur sagen, wenn Menschen den Wert der Freiheit, der Gleichheit. Und übrigens, die Demokratie hat nur Fehler. Aber die Demokratie ist das einzige System, in dem die Fehler dann auch diskutiert werden können. Und die Demokratie hat immer auch das Scheitern in sich. Wir werden nie das, was wir uns vorstellen, diese Menschenrechte, diese Gleichheit erreichen. Aber wir werden, weil wir sie nicht erreichen, hoffentlich nicht die Werte zur Seite legen, sondern wir werden es wieder anstrengen, mehr hinzukommen zu diesen Werten. Nur wenn eine Gesellschaft sagt, dann legen wir sie doch zur Seite, will ich darauf hinweisen, ich genieße es. Und ich genieße es sehr bewusst noch. Meine Eltern kommen aus der Shoah. Meine Eltern kamen aus einer Zeit, in der alles möglich war. In einer Zeit, in der der Mensch keine Rechte hatte. Und ich sage es nochmal, in die Schweiz kommen, alles zu, überall war alles zu. Ihr habt alle an dem Punkt eine Mitverantwortung. Jetzt sind wir wieder beim Asyl. Die Idee des Asyls, des politischen Asyls, kommt aus einer Zeit, in der Menschen, die verfolgt wurden, nirgends mehr hinkam. Und nun mag das politische Asyl für uns heute, und das sehen wir, missbraucht werden. Aber wenn es missbraucht wird, muss ich die Korrektive schaffen. Deswegen schaffe ich doch das Asylrecht nicht ab. Denn die Idee könnte sogar einem Schweizer eines Tages das Leben retten. Wer weiß, wie die Schweiz in 40 Jahren ist, wer sie hier regiert. Wer hätte gedacht, dass in Italien eine Postfaschistin regiert? Wer hätte gedacht, dass ein Wilders, der wirklich ein islamophobischer Rassist ist, in Holland mitmachen darf? Wer hätte gedacht, dass in Ungarn ein Mann regiert, der das christliche Abendland, eine religiöse Bedeutung, als einzigen Maßstab für eine weltliche Politik definiert? Wer hätte gedacht, dass das Thema Abtreibung wieder zu einem politischen Thema wird? Wer hätte so vieles gedacht? Wer hätte gedacht, ich zitiere jetzt den AfD-Vorsitzenden aus Deutschland, der sagt, wir brauchen keine Fremden, wir brauchen keine Flüchtlinge, wenn ab jetzt jede deutsche Frau bis 2048, 49, ich weiß jetzt nicht genau, was das Endjahr war, 7 Kinder bekommt, dann brauchen wir dieses Ganze nicht mehr. Und Frauen wählen diese Partei. Da sieht man, die Menschen sind frei.
Hat was Kafkaeskes. Wir erwachen aus unruhigen Träumen und wachen ganz anders auf, als wir eingeschlafen sind. Das kann auch morgen früh geschehen, je nachdem, was da rauskommt. Sie haben die Abtreibung genannt. In 26 Bundesstaaten in den USA ist unter Trump die Abtreibung verboten oder illegalisiert worden. Wir haben in Amerika, was wir hier gar nicht so feststellen, in fast 26 Bundesstaaten neue Buchindexe, also Bücher, die verboten werden. Eine ganz neue, dramatische Entwicklung von Einschränkungen von Freiheitsrechten. Und wir haben in unserer Gegenwart einen Präsidentschaftskandidaten Trump, den wir 4 Jahre erlebt haben, der eine autokratische Demokratie wahrscheinlich vor seinen Augen hat und sich einreiht, je länger, desto mehr in die vorhin genannten Putin-Chi und so weiter. Die größte Demokratie oder die wichtigste Demokratie oder die Verfechterin vielleicht historisch gesehen der demokratischen Werte, die USA, steht vor einer großen, großen Bewährungsprobe, die unmittelbaren Einfluss hat auf Europa der Zukunft und schon hatte, weil die ganzen populistischen, autokratischen Bewegungen sind doch geöffnet worden durch die Schleusen, die Trump geöffnet hat.
Widerspruch. In Österreich gab es bereits mit der FPÖ unter Haider, übrigens auch damals mit einem extrem rassistischen Wahlkampf, eine Regierung. Es gab eine zweite mit Kurz. Widerspruch. Orbán ist kein Demokrat. Orbán, und das finde ich, muss man hier auch noch mal gerade, wir sind zwar nicht in ihren Räumen, aber wir sind ein Literaturhaus heute. Die Kultur in Ungarn ist eingedampft. Alle Kulturinstitutionen sind mittlerweile durch die Regierung beherrscht. Was im Theater gespielt wird und ähnliche Dinge, wird von Politik bestimmt. Dasselbe ist die Pressefreiheit. Und ich darf Sie darauf hinweisen, dass auch vor Trump, und ich habe nur Österreich als Beispiel genannt, wir diese Bestrebungen bis zur Regierungspolitik auch schon hatten. Also auch da, ich delegiere als Europäer immer gerne das Schlimme nach außen, aber wir sind eigentlich schon das Schlimmste. Man darf nicht vergessen, dass dieser Kontinent bis vor wenigen Jahrzehnten, 1-2 Jahrhunderten, der blutigste Kontinent der Welt ist. Kriege, Bürgerkriege, 2 Weltkriege, die Shoah. Also dieses Europa ist kein Beispiel. Die kurze Zivilisiertheit, die man übrigens mit der Europäischen Union hergestellt hat, zu der sich die Schweiz ja immer noch nicht mitgestaltet anbinden lassen wollte, obwohl sie alle Kriterien entsprechen, Demokratie, freie Wirtschaft, war der erste Versuch, dass diese Kleinstaatereien, die immer wieder zu Konflikten und Kriegen geführt haben, in Kooperation übersetzt wurden. Das heißt, dass die Bürger, die Menschen gelernt haben, miteinander, und so fängt das an, können wir mehr Wohlstand erleben. Erst war das ja eine Wirtschaftsgemeinschaft. Und auch eben die politische Gemeinschaft, die dazu geführt hat, und ich bleibe dabei, das gilt wirklich auch für die Schweiz ohne jede Ironie. Die Grenzen zu öffnen als Grundprinzip ist ein wirtschaftspolitischer Faktor und nicht nur ein ideeller Faktor. Und wir sehen das ja, als die Grenzen geschlossen wurden, was das sofort bedeutet hat für die Ökonomie. Und damit meine ich auch den Wohlstand von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, nicht nur von Konzernen. Und diese Europäische Union hat sich dann entwickelt, neben der Ökonomie mit der europäischen Menschenrechtscharta, dass Demokratie die Grundlage der Mitglieder sind. Und diese Demokratie ist in Polen unter die Räder gekommen, jetzt eine neue Regierung zwar, sie ist in Ungarn unter die Räder gekommen, sie ist in Italien unter die Räder gekommen, sie wird in Holland gerade mit zerstört und es gibt einige andere Länder, die ich hier nicht alle nennen will, die damit zu tun haben. Die große Krise ist, wenn die zwei Säulen Europas, Deutschland und Frankreich, auch unter die Räder kommen. Die Bundesrepublik Deutschland wird, wann auch immer jetzt Neuwahlen stattfinden, ich bin sicher, sie finden früher statt als nächstes Jahr im September, eine Regierung auf Bundesebene schaffen, die voll mit demokratischen Parteien ausgefüllt werden wird. Aber 2029 haben wir keine Ahnung, wohin es geht. Frankreich wählt 2026, 2027 die Präsidentschaftswahl und momentan sieht es danach aus, dass Le Pen Französin Präsidentin wird. Alle diese rechtsextremistischen Parteien wollen die Zerstörung der Europäischen Union. Denken Sie sich das jetzt in wirtschaftlichen Kategorien. Gehen wir mal wirklich weg von der Frage der Freizügigkeit der Menschen, des Asylrechts. Wenn die Europäische Union kaputt ist, ist der Euro kaputt. Das freut kurzfristig den Schweizer Franken, aber das erstickt wiederum den Schweizer Franken, weil wenn der zu wertvoll wird, ist die Exportsituation kaputt. All diese Gleichgewichte, die uns heute so selbstverständlich erscheinen, wer erinnert sich denn noch an Vorzeiten, werden dazu führen, dass die Destabilisierung auf diesem Kontinent steigt, plus Putin hört doch nicht in der Ukraine auf. Wir sehen doch die Wahlen in Georgien. Ein Krieg muss nicht heute mehr nur durch Soldaten geschehen. Ein Krieg ist ein Cyberkrieg, ein Propagandakrieg der sozialen Netze, darüber haben wir nicht gesprochen, aber auch der aktiven Wahlmanipulation. Und glaubt doch keiner, dass auch das hat Putin doch gesagt, warum nehmen wir Leute nicht ernst? Er hat gesagt, ich werde nicht aufhören, solange die alte Sowjetunion nicht wieder rehabilitiert. Nehmen wir ihm doch ernst. Wenn wir also das erleben und wenn wir die Destabilisierung der Europäischen Union erleben, dann kommen Krisen auf uns zu, die aber nur vermeidbar sind, wenn die Demokratien in unseren Ländern stabil sind. Denn noch einmal, Le Pen ist das Problem. Und vielleicht mag das eine naive Vorstellung von mir sein. Ich persönlich, ich will das niemandem aufdrücken, lebe in der schlechtesten Demokratie lieber als in der besten Diktatur. Denn nur in der Demokratie gibt es die Hoffnung, dass Reformen wieder stattfinden. In der Diktatur gibt es keine Hoffnung, dass der Diktator geht, außer er wird getötet. Und ich muss vielleicht an diese Dinge nur erinnern, also ich bin 68 Jahre alt, ich erinnere mich an dieses Europa vor 40 Jahren. Ich erinnere mich auch an diese Schweiz vor 40 Jahren. Ich finde, wir haben es weit gebracht. Ich bin nicht bereit, das freiwillig und jetzt schon aufzugeben.
Weil Sie die Schweiz jetzt mehrfach erwähnt haben, möchte ich doch nochmals Ihre Außensicht vielleicht heranziehen. Was wäre denn Ihre Forderung an die Schweiz? Also Beitritt zum Bündnis, NATO-Beitritt, Beitritt in die EU, Aufgabe der Neutralitätspolitik. Wie würden Sie Empfehlungen abgeben an unsere Demokraten hier?
Wer bin ich, dass ich mir anmaßen könnte, so eine großartige alte Demokratie Ratschläge zu geben?
Sie haben ja auch Kritik geübt.
Und ich musste das als Schutzbehauptung erstmal sagen.
Ja, ja, klar.
Also, das würde ich jetzt nicht nur der Schweiz sagen. Wer jetzt immer noch nicht begreift, dass Neutralität im Kontinent Europa ein Thema des 20. Jahrhunderts war, aber nicht mehr des 21., hat nicht begriffen, dass das Bankgeheimnis immer noch, oder anders, dass das Bankensystem immer noch ein Vermögen an Verbrechern macht, aber das ist nicht mehr das 20. Jahrhundert. Ich würde jedem Land heute auf dem europäischen Kontinent, das demokratisch und frei ist, raten, ein Mitglied der NATO zu werden. Also bei allem Respekt, und ich weiß, wie viele Gewehre in Schweizer Haushalten liegen, wir reden heute von einer anderen geostrategischen Dimension. Das 20. Jahrhundert ist vorbei. Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war der Versuch, den Satz, Krieg ist kein Mittel der Politik, glaubwürdig werden zu lassen. Er war nie real und ist jetzt gestorben. Wer jetzt noch sagt, Krieg ist kein Mittel der Politik, ist entweder Selbstmörder, psychiatriereif oder möchte die Realität nicht wahrnehmen. Also ja, Beitritt zur NATO würde ich jedem Land, das mir am Herzen ist, also auch die Schweiz, die mir am Herzen ist, empfehlen. Der Beitritt zur Europäischen Union, eine Europäische Union, die sich im Antidemokratischen weiterentwickelt, ist keine Organisation, der ich vertraue. Es ist aber nicht die Europäische Union, die sich entdemokratisiert, sondern ihre Mitgliedsländer. Das muss man immer dazu sagen. Und zum Beispiel bekam Orbán für einen Teil seiner nicht solidarischen Arbeit bei der Frage der Verteilung der Flüchtlinge und anderer Dinge, auch übrigens Polen wegen dem Verstoß der Rechtsstaatlichkeit, erhebliche Strafen bis zu mehreren Millionen pro Tag zu zahlen an die Europäische Union, durch den Europäischen Gerichtshof auch ausgesprochen. Das heißt, das System funktioniert, aber es ist sehr rissig. Ich muss daran erinnern, und da sieht man dann doch Entwicklungen, in Österreich ist in einem demokratischen Parlament die Parlamentspräsidentschaft an die FPÖ gegangen. Die FPÖ unter Kickl ist vergleichbar mit Höcke und hat eigentlich dann bei Haider einen blutjungen Anfänger nur gehabt. Wie weit sich da Regierungen bilden, Österreich hat keine Regierung gebildet bis jetzt, weil das Problem nicht gelöst ist. Ich kann nur sagen, dass jede internationale Zusammenarbeit, nicht nur im Blick auf Wirtschaftspolitik, eine Stärkung der eigenen Überlebenskraft sein wird. Und ich habe vor einigen Minuten dieses Bild ja erzählt, in Europa, wie sich die Grenzen verschieben. Glaubt irgendein Land heute, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Liechtenstein, sind alles Länder. Glaubt irgendein Land heute, dass es in 30 Jahren noch existieren muss? Wer garantiert mir, dass Deutschland, so wie Deutschland jetzt ist, in 30 Jahren noch ist? Schauen Sie sich doch die Ukraine an. Wer garantiert der Schweiz, dass sie in 30 Jahren, wenn sie aggressiv angegriffen wird, noch ist? Und diese geostrategische, furchtbare Realität des 21. Jahrhunderts zu verdrängen, ist Selbstmord. Die Verteidigung des Seins bei einem offensichtlichen Angriff, einem aggressiven Angriff von denen, die ja auch das offen gesagt haben. Ich will eine neue Weltordnung bestimmen. China und Russland sagt das. Und zu glauben, dass in Europa irgendjemand nicht gemeint ist, wenn ein imperialistischer Aggressor wie Putin das sagt, ist naiv. Das ist naiv. So, und ich glaube, dass man eben nur durch multinationalen Kooperationen, wenn überhaupt, eine eigene Verteidigungskraft schafft. Und dann kommen wir mal zurück zu Amerika. Ohne Amerika gäbe es dieses Europa heute schon nicht mehr. Und ganz ehrlich gesagt, die Überheblichkeit der Europäer und vor allen Dingen auch der Deutschen, der Franzosen und der Schweizer immer auf Amerika rumzuhacken, und gleichzeitig aber, wenn es irgendwo nur ein bisschen Grippe gibt, schreien Amerika, Amerika kommt vorbei, wird es so auch im 21. Jahrhundert nicht geben, und zwar völlig unabhängig, wer Präsident ist. Das ist vorbei schon bei Obama gewesen. Also müssen wir wahrscheinlich an einigen Punkten die Pubertät endlich überwinden und erwachsen werden. Und ich kann uns das nur raten. Ich glaube nicht, dass Amerika, und das hat mit Trump wirklich nichts zu tun, das geostrategische Interesse an Europa fortsetzen wird in den nächsten Jahrzehnten, wenn man weiß, was für geostrategische und Marktinteressen, jetzt sind wir ja wieder beim Kapitalismus, darüber darf man ja in der Schweiz wenigstens reden, welche geowirtschaftliche Interessen die Amerikaner haben. Und die richten sich in anderen Teilen der Welt. Man muss, darf ich das auch mal nur kurz zur Erinnerung bringen, nicht China ist mehr das bevölkerungsreichste Land der Welt, sondern Indien. Indien hat eine ganz furchtbar brüchige Demokratie, aber es ist eine, nicht nach unseren Kriterien. Indien ist ein hochentwickeltes IT-Land und in vielen anderen Bereichen auch. Darf ich uns daran erinnern, dass wir mittlerweile durch die digitalen Medizindiagnosen extrem viele Diagnosen indischen Spezialisten mit zur Untersuchung geben in Krebs, in vielen anderen Fragen? Darf ich uns daran erinnern, dass IT-Spezialisten kommen aus Amerika, Indien und Israel? Aus keinem europäischen Land. Und dass diese Leute gebraucht sind.
Will aber ein Inder, der die ganze Welt bereisen kann, jeder greift einen IT-Spezialisten aus Indien in ein Land, das xenophob ist oder wo man ihm dann sagt, durch die Hautfarbe in die Disco kannst du nicht rein oder in den Club. Nein, dann geht er eben anderswohin. Ich will damit nur sagen, wir brauchen diese Menschen und wir brauchen uns als Europäer mehr denn je, weil ökonomisch, bevölkerungsdemografisch, geostrategisch wir nackt, unvorbereitet und nicht mehr durch den großen Bruder von Amerika in den nächsten Jahrzehnten begleitet sein werden. Das ist alles übrigens gar nicht so schlimm, was ich sage, weil wir können sowas schaffen. Aber das setzt voraus, dass Sie meine Diagnose zubilligen, was Sie nicht müssen. Sie können auch eine ganz andere haben. Weil wenn man diese Diagnose stellt, weiß man, dass es ein paar therapeutische, medizinische Möglichkeiten gibt, in 10, 20 Jahren das zu erreichen. Aber deutsche Firmen schließen, weil sie keine Nachwuchsleute haben und kein Personal haben. Dienstleistungsfirmen wie Krankenhäuser machen zu, weil sie keine Pfleger und Pflegerinnen und Ärzte haben. Unsere Wirtschaft verliert 1-2% GOP, weil die Firmen nicht die Aufgaben, auch die Aufträge erfüllen können, weil sie nicht genug Personal haben. Sie haben auch alle ein Problem, industriell in Europa. Alle europäischen Länder sind industriell im 20. Jahrhundert. Man stelle sich vor, was das für die deutsche Autonation bedeutet, dass chinesische Elektroautos boomen und die anderen hängen bleiben. Man stelle sich vor, was das bedeutet für eine Wirtschaftsnation, dass Volkswagen Werke in Deutschland schließt. Moment, nicht in anderen Ländern der Welt, in Deutschland. Sind Sie in der Schweiz so stabil aufgestellt? Wir wissen, dass die Pharmaindustrie, die bei Ihnen eine sehr wichtige ist, durch weltweite Reaktivitäten und Forschungsergebnisse nicht mehr konzentriert bleibt auf Amerika und Europa. Wir wissen das doch alle. Wir wissen spätestens seit der internationalen Zusammenarbeit bei Covid und den dann doch unglaublichen Möglichkeiten, weil die ganze Welt zusammengearbeitet hat, nicht Europäer oder Amerikaner, dass es Vakzine gab, die es uns Möglichkeit geben, heute so zusammen zu leben. Also bin ich ein Pessimist? Nein. Im Gegenteil, weil ich weiß, was Menschen schaffen können. Die Voraussetzung aber ist, dass ich sagen kann, ich habe ein Problem.
Zum Schluss die Frage, wenn Sie morgen aufwachen und hören, Trump hat gewonnen oder Harris hat gewonnen, was verändert sich für Sie im Blick auf unsere nächsten Jahre hier in Europa?
Also ich denke beispielsweise an eines der wichtigsten Voraussetzungen der Aufklärung, die Trennung zwischen Glauben und Wissen. Wir sind in einer erneuten Glaubensgesellschaft und die jungen Menschen sowieso. Es ist jetzt nicht mehr die Religion, sondern die Religion heißt jetzt TikTok oder sie heißt Trump oder sie heißt eines dieser anderen sozialen, digitalen Netzwerke. Das ist eine insofern große Gefahr, weil eine Lüge, auch wenn sie von Tausenden und Millionen Menschen reproduziert wird, immer noch eine Tatsache nicht wird, sondern sie bleibt eine Lüge. Und wie wollen wir Fortschritt, also Wissensgesellschaften bleiben? Und ohne Wissen gibt es keinen Fortschritt, siehe Covid und Vakzine. Wenn beispielsweise wir nach allen Umfragen wissen, dass in den westlichen Ländern um die 50-60% aller unter 20-Jährigen TikTok als einziges Informationsmedium angeben. Nun werden von denen bestimmt über die Hälfte irgendwann, wenn sie auch älter werden, wieder in eine breitere Informationsquellenbehauptung zurückkehren. Aber 20-25% könnte in 10-15 Jahren, dann sind sie 30, bereits in mittleren Etagen, ob in Unternehmen, ob wo auch immer sitzen, dann ist ein Team-Meeting und 20-25% der Menschen sitzen da und halten die Lüge für eine Tatsache. Und jetzt wird verhandelt und dann sagen die anderen 75%, das ist eine Lüge. Und dann sagen sie, Moment mal, ich habe eine Quelle, die heißt TikTok. Oder vielleicht heißt sie dann Schmickschmock. Das ist eine strukturelle, dramatische Gefahr für Zivilisation. Daran würde ich denken, weil dieser Mann repräsentiert personell dieses System. Das Zweite, woran ich denken werde, und das betrifft mich heute schon, ist, dass es eine Legitimation gibt für einen Präsidenten der wichtigsten Demokratie, Menschen in einer Art und Weise zu verachten, zu beschimpfen, respektlos zu sein, zu denunzieren. Und ich stelle mir einfach vor, dass Kinder und Jugendliche das jeden Tag hören und wenn ich dann meinen Söhnen sage, wie sprichst du eigentlich, mir antworten wie der Präsident von Amerika. Diese Verrohung erleben wir doch alle mittlerweile selbst, auch ohne Trump. Wir sprechen nicht mehr so miteinander wie vor ein paar Jahren. Wir sind aufgeregter, wir sind aufgepumpter, wir sind eher Ausrufezeichen orientierter, wir sind weniger neugierig, wir wollen nicht hören, was uns unter Umständen verwirrt und verirrt, aber wir kommen wieder zu der Würde des Menschen. Die beginnt mit dem Wort. Und wenn mich jemand beleidigt, wenn jemand mir meine Würde abspricht, respektlos mit mir umgeht und nichts passiert, dann passiert sehr viel. Und wenn man das Kollektiv nimmt, weiß man, dass der geistigen Brandstiftung die Brandstiftung folgt. Die Ansteckungsgefahr findet ja schon statt, auch bei uns, und zwar ohne Trump. Er war 4 Jahre nicht da. Und auch schon vor Trump war unsere Art und Weise, miteinander zu streiten, im Sinne einer Streitkultur, eher unterschichtet, weil wir uns nicht gern streiten. Dabei finde ich, es gibt nichts Schöneres, als sich zu streiten. Weil streiten heißt lernen können von dem, mit dem ich streite. Davor würde ich als zweiten strukturellen Punkt auch Angst haben. Der dritte Punkt ist wirklich Krieg und Frieden in Europa. Und das meine ich sehr ernst. Wenn Sie mich heute fragen, und das sind doch die Säulen, auf denen wir modern leben, Freiheit und Frieden, ob es diese beiden Säulen in 20 Jahren gibt, und Sie hätten mich vor 30 Jahren gefragt, hätte ich vor 30 Jahren gesagt, klar. Heute würde ich nicht klar sagen, dass ich das nicht kann, also dass ich mir nicht vorstellen kann. Und ich will wirklich sagen, das gilt für die Schweiz auch. Ob in 20, 30 Jahren dort, wo ich bin, wo jetzt noch Freiheit da ist und Frieden jedenfalls, wir sind nicht unmittelbar im Krieg, ich könnte meinen Kindern heute nicht sagen, ihr könnt ganz beruhigt hier sein in 20 oder 30 Jahren, lebt ihr in Frieden und in Freiheit. Und der dritte Punkt ist vielleicht die Zusammenfassung all dessen, was wir gesprochen haben. Punkt Absatz. Nennen Sie mich ruhig einen verzweifelten Optimisten. Aber ich bin ein Optimist, weil ich sehe, dass wir ja auch so leben konnten, also doch mit Respekt. Und wenn man das einmal kann, kann man es wieder lernen.
Viele Themen überlassen wir den Büchern, die da hinten liegen. Fremd, Judenhass, Schlaraffenland ist abgebrannt. Und meine persönliche Empfehlung, das Kapitel, über das wir heute nicht sprechen konnten, auch nicht mehr wollen, Bildungsungerechtigkeit im Buch Zeitenwende, ein Buch, das lange bevor Olaf Scholz den Begriff für Europa geprägt hat, herausgekommen ist.
Also da ich ein freier Mensch bin, nehme ich mir die Freiheit raus, wenn Sie das Stichwort schon gesagt haben, dass doch zu sagen. Die größte soziale Ungerechtigkeit in allen demokratischen Ländern bis heute war, ist und bleibt die Bildungsungerechtigkeit. Wenn Kinder aufgrund ihrer Herkunft mehr Bildung bekommen oder weniger, dann ist die Idee, die wir haben, nicht realisiert. Und diese Ungerechtigkeit, die eine strukturelle Lebensungerechtigkeit für diese Kinder ein ganzes Leben lang bleibt, ganz cool zu ertragen, hat was mit dem Kuchen wieder zu tun, dass wir unseren Kindern nicht noch mehr Konkurrenz antun wollen. Ich bin, um das persönlich abzuschließen, mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen. Migrant, aber aus Paris, besser als aus Nigeria. Und konnte kein Wort Deutsch. In meinem Gymnasium, in der Sechster und Quinta, war mein Deutschheft voller roter Korrektur. Ich habe meiner Lehrerin irgendwann mal gesagt, warum nehmen Sie nicht einen Pinsel? Geht schneller. Nach dieser Bemerkung hat meine Lehrerin mir dann 4 Wochen später gesagt, ich gebe dir Nachhilfeunterricht. Hätte sie es nicht gesagt, würde ich heute nicht hier sitzen. Das war Zufall. Das darf kein Zufall sein.
Danke für die Freiheit, die Sie sich genommen haben und vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.